So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzblut Business, der Podcast gleichnamig zum Buch mit mir, der Katja. Und heute im Herzblut Talk habe ich die liebe Anja Förster bei mir. Anja und ich, wir haben uns durch ein Interview, durch ein Live kennengelernt und ich würde auch sagen, lieben gelernt, denn wir haben gleich festgestellt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Ich freue mich total, dass du da bist, liebe Anja. Du hast das Wort von mir.
Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Katja, für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich freue mich darüber, über mein Herzblut-Business zu reden, weil darüber könnte ich stundenlang reden.
Genau. Wir haben ja hier den Herzblut-Talk und es geht ja genau darum, die vielen tollen Frauen und Visionärinnen vorzustellen, die einfach da draußen in der Welt mit ihrem Herzblut-Business sind. Und liebe Anja, du bist Mentorin für Stabilität in Krisen. Was genau darf ich denn darunter verstehen oder dürfen wir darunter verstehen?
Also dann male ich dir mal ein Bild. Das sind so Situationen wie: Du hast die Beförderung nicht gekriegt. Du bist finanziell am Abgrund. Du hast das Projekt gekriegt, was du schon immer wolltest und jetzt hast du Schiss. Jetzt kommst du ins Straucheln. Die Partnerschaft ist auseinandergegangen. Du hast eine Krankheitsdiagnose gekriegt. Du hast einen lieben Menschen verloren. Also es sind einfach Situationen, die uns so aus unserer gewohnten Bahn raushauen, wo wir dann so nicht nur außerhalb der Komfortzone, sondern weit, weit, weit draußen stehen und nicht mehr wissen, wie weiter. Und dann wissen wir ja aus der Psychologie, also es gibt nicht viele Verhaltensweisen, die dann kommen. Also entweder gehst du in den Kampf oder du gehst in die Flucht oder du erstarrst. Und ich habe letztens überlegt, also mein Leben durchzieht sich mit Krisen, wo ich sehr früh schon als Kind und Jugendliche lernen musste, wirklich, wie verhalte ich mich jetzt? Was mache ich jetzt? Und das habe ich gelernt und da helfe ich jetzt Frauen, aber auch Männern, weil die leiden genauso unter diesen Situationen, da erstmal anzukommen, erstmal das auch zeigen zu dürfen, hey, ich weiß gerade nicht, weil in unserer Gesellschaft ist das ja nicht gerade akzeptiert. Gerade im Beruflichen zu sagen, ich bin gerade ratlos, ich bin verzweifelt. Das sagt ja keiner. Ne? Wir sind ja alle richtig glatt gefiltert und geputzt und es ist immer alles blauer Himmel und Sonnenschein. Und bei mir können die Leute ankommen und erstmal, und wenn sie sich sicher fühlen, dann im Gespräch bauen wir wieder eine Sicherheit, dass es weitergeht, auf. Da kommt dann eine Zuversicht rein. Ah, okay, also die Tür hat sich geschlossen. Was könnte ich jetzt für andere Türen öffnen? Und dann entwickeln wir Perspektiven und dann geht's einfach los.
Sehr interessant. Du hast gerade was gesagt und zwar, viele reden da nicht drüber. Viele behalten das für sich. Ich denke, oder wie meinst du, oder wie ist dein Empfinden? Kommt es aus der Gesellschaft raus, dass die Menschen Angst haben? Was könnten denn die anderen über mich denken, wenn ich Schwäche zeige? Was könnten die anderen über mich denken, wenn ich nicht so funktioniere, wie ich vielleicht das gern möchte? Sind das so Themen, wo wirklich dann auch die, ich sag mal, innere Glaubenssätze, die uns da extrem beeinflussen?
Also ich glaube, es ist beides, Katja. Und ich rede mal einfach aus meiner Geschichte. Mhm. Im persönlichen Bereich, im privaten Bereich war der Glaubenssatz, ich möchte keinem zur Last fallen. Mhm. Deshalb zeige ich keine Schwäche. Für die, die mich kennen, wissen, dass ich also eine Krankheitsgeschichte habe. Und ich habe, wenn ich so zurückgucke, ich bin zu allen Krankheitskontrollterminen, MRI-Terminen, ich bin alleine gefahren. Auch doch keinen. Ich will keinem zur Last fallen. Im Umfeld, im Außen ist es nochmal eine andere Dimension, weil viele wissen auch gar nicht, wie umgehen damit, wenn einer mal sagt, weißt du, wenn du fragst, hey, wie geht's denn dir heute? Ist mittlerweile wie im Englischen, sagt jeder, fine, good. Und ich glaube, ganz viele meinen es aber nicht so. Aber wenn du mal ganz ehrlich in dem Moment antworten würdest, und das würde auch beinhalten, mal eine Pause zu setzen, nachdem du gefragt wurdest, das macht auch keiner, und dann zu sagen, weißt du was, oh, da geht es mir beschissen. dann weiß das Gegenüber in dem Moment gar nicht, oh, was mache ich jetzt damit? Erwartet der jetzt, dass ich nachfrage? Will der nicht gefragt werden? Ich habe ja meine eigenen Probleme. Und da kommen wieder diese Muster dann rein. Und das ist also wahnsinnig vielschichtig, Katja.
Das kann ich mir wirklich, wirklich gut vorstellen. Und habe jetzt gerade selber mal so darüber nachgedacht, wie schnell sagt man, ja, mir geht's gut. Aber im Endeffekt hat man dann vielleicht doch irgendwas, was einen belastet oder was einen, wie soll ich sagen, erdrückt sogar manchmal. Und das sind ja dann auch die seelischen Belastungen, die kommen. Ja. Jetzt komme ich aber mal zurück auf deine, du sagst ja, deine Geschichte. Was war denn dein Warum, dass du gesagt hast, ich möchte anderen Menschen damit unterstützen? Also ich habe in deiner Story ja schon heute Morgen oder ja, heute Morgen habe ich es gelesen. Ich glaube, ich bin nicht führbar, hast du in die Story reingehauen. Aber so dieses persönliche Warum, weil jeder, der irgendwann sich entscheidet, selbstständig zu machen mit einem, mit seiner Leidenschaft, mit seinem Business, hat ein Warum. Was war dein Warum?
Also ich glaube, da nehme ich auch mal so ein bisschen das Mystikum raus. Natürlich hat jeder ein Warum und die meisten sind auch hochglanzpoliert, das gebe ich zu. Mein Warum war im ersten Schritt ein, ich weiß gar nichts anderes zu tun. Also gehen wir 20 Jahre zurück. Ich war in der Industrie, ich hatte eine gute Position und ich wollte ein Fotoprojekt machen. In meiner Freizeit, in meinem Urlaub und ich hatte Urlaub. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Da war wirklich ein Herzthema drin. Ich wollte nach Palästina gehen und Fotos machen. Das war mir wahnsinnig wichtig. Und ich habe meinen Chef am Freitag gefragt, um Urlaub gebeten. Und er hat Nein gesagt. Und am Montag hatte ich gekündigt. So. Zu dem Zeitpunkt hatte ich 7 Jahre in Großbritannien gelebt und gekündigt. Was mache ich denn jetzt? Und irgendwo ist dann, okay, dann gehst du halt erstmal wieder zurück nach Deutschland. Dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gegangen. Ich wusste, ich will nicht mehr in den Job zurück. Ich wollte nicht mehr in die Chemie. Ich habe Chemie studiert, ich habe in der Chemie promoviert. Und ich wusste von dem ersten Semester, ich mag es nicht, aber ich konnte es mir nicht eingestehen. Also ich wollte nicht mehr zurück. Ja, und was machst du denn dann? Weißt du, ein promovierter Chemiker, der kann nicht viel anderes als Chemie. Und wenn du das nicht willst, dann guckst du ein bisschen in die Röhre. Und das Einzige, was ich dann hatte, war Englisch. Nach 7 Jahren Großbritannien, no problem. Also was habe ich gemacht? Ich hatte dann den Englisch unterrichtet bei Langzeitarbeitslosen. Na, die hatten vielleicht Bock auf mich. Weißt du, so 10 Jahre arbeitslos und jetzt kommt da so eine N20-Jährige und lehrt uns Englisch, was wir nicht brauchen, weil es hat keine Industrie hier, wir kriegen keinen Job. Wer glaubt eigentlich, wer die ist? Was will die von uns? Und da bin ich also wirklich so, okay, bin völlig naiv reingegangen. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich an mir arbeiten. Also da war noch gar nicht das, warum ich anderen helfen wollte, sondern ich komme an die Leute nicht ran. Ich will mit denen in Kontakt treten, ich will mit denen reden, ich will die motivieren, ich will denen helfen. Das war wirklich mein Bedürfnis, aber die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, war völlig für nichts. Also habe ich angefangen, an mir zu arbeiten und habe so diese ganzen Kompetenzen, die du als Chemikerin, sorry, alle Chemiker da draußen, aber die haben wir nicht. Wir haben einfach keine Sozialkompetenzen, sorry. Wir können auf einer Konferenz reden, aber dann der Smalltalk in der Kaffeepause wird schon wieder schwierig. Also ne, Naturwissenschaftler haben da so ihre Sachen und das musste ich alles lernen. Und als ich das gemacht habe, da war so, wow, ich kann wirklich was bewegen im Leben eines anderen. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl.
Ja.
Das ist mein Warum bis heute.
Aber letztendlich hast du dein Warum ja auch gut definiert. Denn viele, wenn ich die Menschen frage, was ist dein Warum? Ja, ich möchte den Menschen helfen, ich möchte Gutes tun, ich möchte. Aber das richtige Warum ist ein anderes. Bei mir zum Beispiel war es einfach, 2020 stand ich wieder an einem Punkt, wo ich gedacht habe, so kann es ja nicht weitergehen. Ja, ich möchte endlich frei und unabhängig sein. Bei dir war es der Punkt jetzt zu sagen, was machst du denn jetzt? Du möchtest auch nicht mehr zurück in deinen Job, du möchtest was. Das ist dieses Warum, das ist dieser Schmerzpunkt, ja, wo ich sage, das ist unser Warum, warum wir dann sagen, es geht vorwärts. Dann hast du dich selbstständig gemacht irgendwann. Wann war dein Zeitpunkt, wo du dann gesagt hast, okay, du unterrichtest jetzt die Schüler, aber letztendlich bist du ja heute in einer ganz anderen Geschichte unterwegs. Wie kam es dazu?
Also selbstständig bin ich gleich geworden, nachdem ich nach Deutschland gegangen bin. Also, weißt du, als Einzelunternehmerin und dann habe ich Englisch unterrichtet und dann bin ich in die Schweiz gezogen und da habe ich dann Deutsch unterrichtet, auch wieder bei Arbeitslosen. Und darüber bin ich dann aber in Führungsausbildung gekommen. Und das war jetzt ein Thema, das fand ich sowas von cool. Weil das kannst du nicht, weißt du, das ist nicht wie Mathematik. 2 + 2 macht immer 4, brauchst du nicht diskutieren. Und Erdanziehung, der Apfel fällt runter bei der Kommunikation oder bei der Teamführung. Ja, du kannst denen ein paar Tipps geben, aber im Endeffekt muss jede Führungsperson ihren eigenen Weg finden. Angepasst an sich selber, an das Team, an die Kultur im Unternehmen, an das Land, ne? Interkulturelle Kompetenz. Und das fand ich so ein spannendes Thema, weil im Endeffekt ist es eine Reise zu sich selbst, die anfängt und nie aufhört. Und da im Bereich Training, im Bereich Coaching, im Bereich Ausbildung, im Bereich Prüfungsexperte bin ich mittlerweile. Das sind so die Sachen, wo ich sage, ich habe das in dem Live, glaube ich, so gesagt, ich bin nicht Coach für Führungskräfte, sondern ich bin eigentlich Coach für die armen Teams, die Führungskräfte haben, die unfähig sind. Macht es für die Teams. Weil jeder, das ist immer das, was ich sage, Katja, jeder Bäcker muss eine Ausbildung machen. Jeder Schreiner macht eine Ausbildung. Jeder Automonteur muss eine Ausbildung. Führungskräfte nicht. Da wirst du rein befördert. Man tut dir was Gutes und das ist ja auch schön und gut, aber nicht jeder Schreiner, der ein guter Schreiner ist, ist eine gute Führungsperson. Und da aber zu sagen, hey, wenn du in der Führung sein willst, dann gibt es da auch ein, zwei Sachen, die du lernen solltest. Und zwar nicht nur über die anderen, das erschreckt dann viele, wenn ich sage, sondern über dich selbst.
Bist du denn nur, machst du diese Führungscoachings, machst du die online oder gehst du da auch zu den Leuten, zu den Firmen tatsächlich hin und stehst denen Auge gegenüber Auge und die können sich nicht verstecken, weil ich kann mir vorstellen, dass so Führungsmenschen wirklich erstmal das nicht eingestehen, dass es an ihnen selben liege, an ihnen selber liegen könnte, dass irgendwas nicht funktioniert. Oder liege ich da falsch, wenn ich jetzt das so in den Raum stelle?
Also ich glaube, prozentual liegst du da total richtig. Wir tun sicherlich ein paar jetzt in die falsche Ecke und die sehen das und die sind sehr reflektiert und die kommen auch bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist und sagen, ich brauche Hilfe. Die Mehrzahl kommt und sagt, mein Team, da muss ich irgendwas in meinem Team verändern. Da ist der Mitarbeiter, der ist schwierig und mit dem kann man gar nicht reden. Er nimmt keine Kritik an und immer die anderen. Das ist so das Große, was kommt an Problemen. Und in der Arbeit mit mir, und das habe ich offline gemacht, 18 Jahre lang habe ich das offline gemacht, bin ich in-house gegangen, also zu den Firmen oder halt auch zu den entsprechenden Weiterbildungsunternehmen und Schulen und hab das da mit den Leuten erlebt, gemacht, ausdiskutiert. Wir haben stundenlang über Sachen diskutiert, wo sie auch anderer Meinung waren. Nee, so können wir das nicht machen. Okay, wie kannst du es dann machen? Wie könnt das anders machen? Um den Weg gemeinsam zu finden, weil viele Führungsleute glauben, Sie müssen, da haben wir wieder wie am Anfang, Sie müssen stark sein. Sie müssen die Wissenden sein. Sie müssen die Richtung vorgeben. Und ich sehe das anders. Eine richtig gute Führungsperson, die ist wie ein, auf, im Englischen haben wir den Begriff Facilitator. Das finde ich einen schönen Begriff. Das heißt, die öffnet die Türen, die kitzelt alle Stärken bei den Teammitgliedern raus und die arrangiert das so, dass das einfach alles im Fluss ist. Aber die Antworten, die Lösungswege, die sollten und müssen aus dem Team kommen. Und sich dem zu stellen, zu sagen, okay, Leute, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, sich dem zu stellen und zu sagen, wisst ihr was? Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ich habe keinen Plan. Das auszuhalten, diese Angst, die sich da breit macht, diese Unsicherheit, diese Instabilität, die Veränderung, die so fast um die Ecke guckt, aber sie steht noch nicht da, sie ist noch, die Bombe ist noch nicht geplatzt, aber alle warten sie nur drauf. Das mit einem Team durchzustehen, das ist sehr, sehr anspruchsvoll.
Das denke ich mir, ja. Das denke ich mir. Ich sage auch immer, ich glaube, wenn du als Führungsposition ein Mensch bist, der da wirklich führen kann, aber trotzdem auch teamfähig ist, ich glaube, da hast du dann dein Team an deiner Seite und die würden, glaube ich, alles für dich tun. Also habe ich jetzt aus eigener Erfahrung einfach auch erlebt und ich kenne zwei Seiten, ja, also einmal eine Führungsposition über mir gehabt und ich selber Führungsposition, Führung gewesen. Und deshalb kenne ich da beide Unterschiede. Und ja, es gibt wirklich Bedarf, denke ich mal, an Führungsschulungen.
Ja.
Also so nenne ich das jetzt einfach mal ganz dezent, weil es ist nicht jeder fertig vom Himmel gefallen. Also so würde ich, wie du sagst, jeder muss es lernen irgendwo, ne?
Es ist, glaube ich, keiner fertig vom Himmel gefallen.
Ja.
Und die, die sich das einreden, sorry, das ist eine Illusion. Also es ist wirklich ein Job und auch in Unternehmen muss ein Umdenken stattfinden. Wenn du jemandem eine Führungsverantwortung übergibst, aber gleichzeitig der zu 100% im Tagesgeschäft weiter ist, das geht nicht. Da hast du eigentlich so nebenbei die Nachricht, ja, die Führung, das ist nicht so wichtig, die nimmt keine Zeit in Anspruch. Du musst also auch die Kultur im Unternehmen so gestalten, dass die Führungsperson Zeit hat, um zu führen. Auch Zeit hat mal, haben das mal diskutiert, aus dem Fenster zu gucken und sich zu überlegen, wo der Weg hingehen könnte. Und dass halt das auch akzeptiert wird, dass man diese Ruhephasen nimmt, sich nimmt. Wir haben gerade letztens, das ist total spannend, wirst du bestimmt cool finden, Katja. Gerade letzte Woche habe ich wieder eine Weiterbildung, da habe ich daran teilgenommen, ging es um Schlaf. Und wie wichtig Schlaf ist und welche Konsequenzen alles es hat, wenn wir nicht genug schlafen. Also nicht nur gesundheitliche Konsequenzen, sondern unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, wird schwächer, unsere Fähigkeit, Probleme zu lösen, nimmt ab, etc. Und eine der Aussagen war, ja, manche Unternehmen sind jetzt da fortschrittlich und haben solche Räume, solche Ruheräume schon bei sich im Unternehmen. Aber es geht keiner rein, weil es ist in der Gesellschaft noch nicht so, dass das okay ist, mal in eine Ruhephase zu kommen und sich auszuruhen, sondern es muss immer, eigentlich ist es schon, gehört schon zum guten Ruf zu sagen, ach, ich habe Stress. Stress. Wenn jemand sagt, du, es geht mir eigentlich super, habe keinen Stress, bin völlig erholt, gucken einen die Leute an und sagen, wie bitte?
Das stimmt allerdings, hupsa. Ja, das stimmt allerdings, ja. Stimmt allerdings. Das
Und in diesen Ruhephasen, da kannst du dir eigentlich die richtigen Fragen stellen, weil ob du jetzt meditierst oder ob du Yoga machst, ob du dich irgendwo in einen Retreat begibst, es sind aber diese Ruhephasen, wo du dann zum Beispiel, wie du die Frage mir gestellt hast nach dem Warum, wo du dir die Zeit nehmen kannst, um da eigentlich mal die Antwort dir zu holen. Die Antworten sind in dir, aber es braucht Zeit, um sie rauszukitzeln.
Also ich finde es total faszinierend, dir da zuzuhören, wie du da erzählst von deinem Business, es ist dein absolutes Herzblut-Business,
ja,
oder?
Ja, ich würde nichts anderes lieber machen. Also, was ich noch gerne hätte, wäre irgendwie so noch eine 8er-Wochentag, wo ich dann nur am Buch schreibe. Mhm. Aber sonst mache ich genau das, was ich will.
Genau, zum Thema Buch kommen wir gleich noch, aber ich habe jetzt noch eine Frage und ich glaube, das wird auch viele interessieren. War es denn einfach?
Total! In 5 Wochen sechsstellig, kein Problem!
Ja, genau, deshalb frage ich ja nach, weil es wird ja in unserer Gesellschaft so sehr suggeriert, ganz leicht in irgendwelche Beträge zu huschen. Man muss es sich eigentlich nur schön denken und dann kommt es irgendwie angeflogen. Also ich kann aus gutem Gewissen sagen, nein, es ist nicht so. Wie erging es dir denn so? War es einfach oder was waren so deine Hürden beim Aufbauen, sage ich jetzt mal, von deinem Herzblut-Business?
Ich glaube, jemand hat es mal richtig schön gesagt, ein eigenes Business aufzubauen ist die größte und schwierigste Schule des Lebens. Also auch nachdem ich dann 18 Jahre offline selbstständig war. Der Aufbau vom Online-Business ist dann nochmal eine ganz andere Kategorie. Ja. Und obwohl ich dachte, ich kenne mich doch schon und bin super reflektiert und weiß alle, vergiss es. Also es macht mich, ich muss ehrlich sagen, es nervt langsam, dass auch ganz oft so diese Meinung vorherrscht, das ist alles eine Sache des Mindsets. Du musst nur die richtigen Glaubenssätze haben, du musst dir das erlauben, erfolgreich zu sein und dann klappt das. Also langsam reicht es mir, weil Glaubenssätze, Mindset, ganz wichtig, unterschreibe ich sofort. Ich glaube, 80% meiner Arbeit mit meinen Coaches ist Mindset-Arbeit. Aber die anderen 20% ist erstmal ganz viel Arbeit, ganz viel Disziplin und das ist, glaube ich, wirklich eine gute Portion Glück, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu treffen, die richtigen Kooperationen zu haben, wo man sich gegenseitig wirklich unterstützt und auch vorantreibt. Und das ist unter Frauen noch so ein...
Ja. Gezicke, kann ich mal ganz ehrlich so sagen.
Ich würde nicht mal sagen Gezicke, sondern es ist einfach eine Art, das ist vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt, Katja, aber ich habe das Gefühl, dass bei den Männern das logischer ist oder normaler ist, dass die, die es geschafft haben, wenn jetzt jemand dann an deine Tür klopft und sagt, ich brauche Hilfe, könntest du mal, dass dann der sagt, ja. Weil das ist einfach so, so, man wäscht sich die Hände gegenseitig und das ist so normal. Die Frauen, finde ich, wenn ich es jetzt positiv formulieren soll, dürfen das noch lernen. Die, die schon wirklich den Weg ein bisschen betoniert haben und schon vorangegangen, zurückzugucken und sagen, hey, wie kann ich denn dir helfen? Mhm. Was brauchst denn du gerade? Aber die sind dann ganz oft schon auf einem Niveau, wo die davon fliegen. Und da ist das Networking unter Frauen noch entwicklungsbedürftig. Also, lange Antwort, zusammengefasst, nein, es ist nicht einfach. Es ist, wenn du dich wirklich selbstständig machen willst, es ist jeden Tag eine Herausforderung. Jeden Tag setze ich mich an den Schreibtisch, bis heute, nach 20 Jahren mittlerweile. Und wie geht es uns heute? Was steht heute an? Und das jedes Mal auseinandersetzen mit Erfolgen, aber auch mit Misserfolgen. Das klappt, das hat nicht geklappt. Das klappt bei anderen. Was kann ich daraus lernen? Warum klappt das bei mir nicht? Das ist wirklich ein Weg, auf den man sich einlassen muss. Und wenn jemand Stabilität braucht, wenn jemand Sicherheit braucht, wenn jemand gerne hören möchte, was er tun muss, Tag ein, Tag aus, dann ist die Selbstständigkeit nicht der richtige Weg. Hm. Nicht jede Person ist gemacht für die Selbstständigkeit. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das anders, aber das ist so meine Erfahrung.
Man muss sagen, es ist wirklich so eine Charaktereigenschaft von den Menschen auch. Die eine, ich glaube, das Wichtigste in einer Selbstständigkeit, und das wirst du mir jetzt sicher auch zustimmen, ist Durchhaltevermögen.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste und es geben leider viel zu viele Menschen auf, weil wenn ich den Markt sehe, wie viele Selbstständige es auf dem Markt gibt oder wie viele in irgendwelchen Workshops, in irgendwelchen Seminaren drin sitzen, es ist unwahrscheinlich viel, aber dennoch sind es nur 5% in Deutschland, wo wirklich durchstarten und wo wirklich noch da sind. Alle anderen geben im Laufe der Jahre einfach auf. Und bei vielen ist es so, die ersten 5 Jahre sind eigentlich so die schwierigsten, weil man da am, also wenn man es vor allem alleine macht, kann ich auch aus Erfahrung sprechen, du wahrscheinlich auch, ne? Also ich habe jetzt beide Seiten, einmal mit Hilfe, einmal ohne Hilfe. Die ersten 5 Jahre fällst du so oft auf die Schnauze, wirklich so oft auf die Schnauze, aber du musst halt immer wieder aufstehen und wenn der Weg nicht funktioniert, musst du halt ein Stück zurück und den nächsten Weg probieren. Und ich glaube, das ist so das Größte. Also ich sag zum Beispiel, 75% ist Mindset und 25% ist der Rest. Und meine Devise ist auch, erst arbeitest du für dein Business, bevor dein Business für dich arbeitet. Und das wird halt einfach unterschätzt. Was war denn so deine größte Herausforderung, liebe Anja? Was war deine größte Herausforderung, wo du hattest?
Welche von den großen Herausforderungen nehme ich jetzt? Also ich glaube, die größte Herausforderung für mich, also zwei, ich gebe dir zwei Sachen. Das eine ist wirklich zu realisieren, dass nur weil ich 18 Jahre offline selbstständig war und gut selbstständig war, dass ich das online 1:1 übernehmen kann. Also das war eine Herausforderung. Du hast gesagt, 5 Jahre. Also ich habe auch am Anfang versucht, das alleine zu schaffen. Weißt du, du kannst dich ja durch deine Freebies durcharbeiten. Habe ich alles hinter mir, bis ich dann endlich gemerkt habe, hey, ich muss mir jemanden holen, der mir das erklärt. Ja. Nach der ersten Person war die zweite und die dritte Person. Also ich bin kontinuierlich dran, mir diese Hilfe zu holen und das zu akzeptieren. Das ist eine Herausforderung. Ich bin jetzt 50, ne? 18 Jahre selbst. Ich weiß doch, wie es geht. Nein, weiß ich eben nicht. Das war wirklich eine Herausforderung, wo ich sage, ja, da musste ich wirklich umdenken. Und die zweite, Katja, ist das Annehmen von meiner gesundheitlichen Situation und wie sich das auf das berufliche Umfeld auswirken könnte. Ich sage es in Könnte-Form. Also für die, die mich nicht kennen, ich habe also so ein paar Gehirn-OPs hinter mir und Bestrahlungen. Und gehe seit Frühling 2020, also mittlerweile 2 Jahre, mit meinem liebevoll genannten Brumm Brumm, mit meinem Rollator. Und da habe ich eigentlich gedacht, ja, also damit kann ich total gut umgehen, kein Problem. Da hatte ich eher Angst, dass meine Teenage-Töchter ein Thema damit haben, wenn dann die Mama mit Brumm Brumm durchs Dorf wackelt. Aber das ging auch noch. Die sind ja vieles gewohnt und haben schon vieles erlebt in ihrem jungen Leben. Aber ich habe gedacht, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Personalentwicklung, im Bereich Coaching, da sind wir doch eigentlich so, dass wir Diversität leben, dass wir eigentlich damit spielerisch umgehen. Und das ist nicht der Fall. Sobald ich aus diesem normalen Rahmen gekippt bin, sprich, ich stolziere nicht mehr da so rein wie sonst, ist die Wahrnehmung von meinen Kompetenzen eine andere.
Stimmt, ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir.
Ich kann noch so toll sein und die Leute bewegen und motivieren, aber ich komme gar nicht mehr dazu, weil nämlich da eine Wahrnehmung ist, ja, die hat jetzt einen Rollator, was machen wir jetzt damit? Und wie gehen wir jetzt damit um? Und wie reagieren jetzt die Leute da drauf? Und vielleicht überfordern wir die Leute damit. Ist auch wieder, wie am Anfang wir gesagt haben, ne, warum sagen wir manchmal nicht ehrlich, wie es uns geht. Und das ist so die andere Herausforderung. Und ich, also jetzt im Mai kommt ein Artikel raus in einer Fachzeitschrift, wo ich das einfach an den Pranger stelle. Ich sage, Leute, das finde ich eine Sauerei. Das finde ich nicht okay, dass wir nicht mal in unserem Bereich da so progressiv sind, so Querdenker und Vordenker sind und sagen, Diversität, von dem immer alle reden, wir leben sie. In der Personalentwicklung ist es nicht der Fall. Also das sind so die zwei Situationen.
Also ich bin total fasziniert von dir, liebe Vanja. Du sitzt da und du strahlst mich an und erzählst es in einer Leichtigkeit. Das finde ich toll. Also wirklich richtig toll.
Ist gut,
Ja,
dass ich sitze, Katja, weil sonst würdest du dich schwer des wankenden
Nein,
Ganges.
nein, liebe Anja, überhaupt nicht. Ich freue mich auch jetzt schon, wenn wir uns mal live treffen. Also definitiv, das wird ein sicher lustiges und einzigartiges Aufeinandertreffen.
Ich freue mich auch drauf.
Ja, liebe Anja, ich sehe jetzt auch hier wieder im Hintergrund, du bist ja auch Autorin. Ja, wir sind ja auch Autorenkolleginnen hier. Und dein neues Buch ist, glaube ich, 365 Umarmungen, oder wie war das? Gell, habe ich richtig. Erzähl mir davon.
Also, Hashtag 365 Umarmungen. Ich habe zwei Teile dazu. Ich habe 2015 und 2000 bis 2016 eine Weltreise gemacht mit meiner Familie. Und da haben wir jeden Tag ein Familienporträt gemacht und das ist in dem Reiseblog gegangen unter Hashtag 365 Familienporträts. Und den Titel fand ich erstmal cool. So, und dann habe ich für meine Mama im 2019 zu Weihnachten, ich habe überlegt, ja, was schenkt man sich halt so, wenn man eigentlich alles hat? Und da habe ich ihr ein Journal gemacht. Auf A5 Briefumschlägen ausgedruckt, bemalt, so ein bisschen illustriert, zusammengeheftet. Und das habe ich ihr zu Weihnachten 2019 geschenkt, wo jeden Tag ein leichter Denkanstoß drin ist, ein leichter Impuls, ein leichter Hinweis in die Gegenwart zu kommen. Weil wenn ich was gelernt habe in den 13 Jahren Krankheit, ist es, dass die Angst grundsätzlich mich in die Zukunft führt, weil ich immer nur Angst vor etwas haben kann, was in der Zukunft ist. Wir haben nicht Angst in dem Moment, was da gerade, sondern es ist immer die Angst, was könnte sein, was könnte kommen. Und diese Fragen bringen mich in die Gegenwart. Die sind wie so, ich drücke die Pause-Taste. Es gibt auf dem Handy Apps, Mindful-Apps, da klingelt eine Glocke alle 30 Minuten, das kann man auch machen. Und da ist einfach für 2, 3 Minuten innehalten und sich diese Frage mal überlegen. Und das habe ich dann im 21 als das erste Buch, als das erste Journal rausgebracht und jetzt im 22 die zweite Auflage.
Sehr, sehr schön. Ich werde auch gern in den Shownotes den Link dazu reinmachen vom Buch.
Gerade weil es, also ich weiß ja nicht, wann der Podcast rauskommt, Katja. Weißt du schon?
Ich denke, im nächsten Monat, im Mai wird er rauskommen, definitiv.
Okay. Also nachträglich für alle, die zum Muttertag kein gutes Geschenk hatten und nur Blumen geschenkt haben. Das ist was Gutes für die Mama.
Ja, ich muss schauen. Er wird wahrscheinlich leider nicht vor Mamatag rauskommen, sondern erst mal nach Muttertag. Aber es kann man auch nachträglich noch kaufen.
Absolut.
Ne? Kann
Man
man auch
kann
nach.
einen Gutschein, ne, oder so nachträglich, Mama, hier ist noch was anderes.
Genau. Also wirklich, wirklich toll. Liebe Anja, wir sind jetzt schon am Ende angekommen unseres Podcasts. Also wenn wir zwei irgendwie am Quasseln sind, dann geht die Zeit sowieso so schnell rum. Es hat mich unwahrscheinlich gefreut und ich würde jetzt gerne von dir einfach noch wissen, was möchtest du unseren Visionärinnen und Frauen da draußen mitgeben, die sich entscheiden, für sich zu gehen, die sich entscheiden, sich vielleicht selbstständig zu machen oder auch in einer Führungsposition sind. Was kannst du ihnen mitgeben, dass sie sagen, jawohl, das schreibe ich mir auf, das möchte ich gerne behalten und
Also, das müssen jetzt richtig gute Tipps sein, ne, Katja?
Wir haben
Also,
doch gesagt, wir sind spontan, also.
das Erste, was mir immer einfällt, ist Dankbarkeit. Egal in welcher Situation du dich befindest, egal wie schlimm die Situation gerade ist, egal wie aussichtslos. Du kannst immer etwas finden, wofür du dankbar bist. Und ich habe gemerkt, diese Dankbarkeit hat eine Energie. Das klingt vielleicht esoterisch oder spirituell, wie auch immer. Aber wenn ich merke, wofür ich dankbar bin, und das kann ganz kleine Sachen sein. Ich sage immer, an ganz schlimmen Tagen kann ich dem Chemiker dankbar sein, der Aspirin erfunden hat. Das ist
Ja.
eine Dankbarkeit, wie ich sage, Gott sei Dank hat er das erfunden, weil das hilft mir jetzt. Und gerade in der heutigen Zeit, wir glauben ganz oft, wir müssen für riesige Sachen dankbar sein. Wenn wir zurückgehen auf Maslow, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich was zu essen habe, dass ich was zu trinken habe, was zum Anziehen habe, dass ich weiß, dass ich es morgen auch noch habe. Ganz viele Millionen Menschen, gerade heute, haben das nicht mehr. Dafür bin ich dankbar. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist wirklich der liebevolle Umgang mit mir selber. Ich bin viele Jahre eine sehr starke Frau gewesen, mit sehr männlichen Attributen, sehr fokussiert, zielorientiert, analytisch vorgehend und habe dabei das Herz, die Intuition, diese weibliche Seite ganz bewusst irgendwo in die Ecke gestellt. Nicht, weil sie mir Angst gemacht hat, sondern weil ich überhaupt nichts mit der anfangen wusste. Ich wusste nichts mit der anzufangen. Und auch wiederum, egal in welcher Rolle du bist, egal für was du dich entscheidest, ob du zu Hause bist, ob du dich selbstständig machst, im Angestelltenverhältnis, ob du sechsstellig bist, neunstellig, das ist mir alles egal. Dieses, jeder Teil von dir sollte präsent sein. Das finde ich wichtig, weil das hat was mit Gesundheit zu tun. Also ich sage immer, mein Kopf ist mein COO, mein Chief Operation Officer. Da kommt die Struktur rein. Und mein Herz ist mein CVO, mein Chief Vision Officer. Da sind die Träume, da sind die Visionen, die der da oben umzusetzen hat. Der entscheidet nicht, ob das da cool ist. Das Herz weiß und der Bauch gibt das Gefühl, ja, das will ich. Und dann muss der Kopf nur noch umsetzen. Und das zu lernen, das finde ich was ganz Wichtiges. Das hat mich viele Jahre gekostet. Und ich glaube, ich gebe noch einen dritten. Wir unterschätzen den Austausch mit anderen. Egal, ob du in irgendeiner Krankheit bist und in eine Selbsthilfegruppe gehst, um zu merken, Mensch, die anderen haben auch die Probleme. Oder wenn ich gehört habe als Mama, auch in den anderen Familien haben die dieselben Themen. Gut. Und im Berufsleben ist es dasselbe. Ob ich dann also mir ein Mastermind suche oder ein Accountability-Partner suche. Aber jemanden, wo ich mich ehrlich und transparent austauschen kann, der mir auch ehrliches Feedback gibt, wo wir gemeinsam uns auf einen Weg machen. Jeder hat sicherlich seine Ziele, aber gemeinsam unterstützen wir uns. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig für den Erfolg, in welchem Bereich auch immer du den suchst.
Ja. Das sind drei wundervolle Tipps, liebe Anja. Ich danke dir von Herzen und ich gehe mit dir voll d'accord. Und ich denke, viele andere auch. Und es war so wunderbar, dass du da warst im Podcast. Und ich danke dir und wir werden hoffentlich noch öfter miteinander zu tun haben, egal im Podcast, in Treffen, wie auch immer. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, die Anja ist hier auf Facebook vertreten, sie ist auf Instagram vertreten, sie ist auf LinkedIn vertreten. Wir machen die Links in die Show Notes rein, ebenso auch zum Buch und folgt ihr, weil ihr könnt einiges mitnehmen. Und wer weiß, vielleicht seid ihr auch in Führungspositionen, in Ebenen, wo ihr auch da die Unterstützung braucht. Liebe Anja, ich danke dir. Ich verabschiede mich jetzt von dir und von den Zuhörern und freue mich bis zum nächsten Mal. Hier war eure Katja.
Danke.